das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Einen Verhandlungserfolg zu melden, das ist eine. Ihn dann auch umgesetzt zu bekommen, das ist das andere. Zwar verkündeten die USA gestern, dass sich bei den Verhandlungen um eine Feuerpause Russland und die Ukraine grundsätzlich darauf geeinigt hätten, keine Energieinfrastruktur mehr angreifen zu wollen und auch die Seewege im Schwarzen Meer nicht. Doch beide Seiten werfen sich heute bereits gegenseitig nächtliche Drohnenangriffe auf Energieanlagen vor, sowie mangelnden Friedenswillen. Zudem stellt Moskau jetzt weitere Bedingungen für eine Feuerpause. Währenddessen traf der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky heute in Paris ein, wo morgen ein Ukraine-Gipfel stattfindet, bei dem die europäischen Partner ihre Unterstützung für das angegriffene Land koordinieren wollen. Was Zelensky davon erwartet, dazu gleich ein Interview mit ihm. Zunächst berichtet Wassili Golot aus Kharkiv, wie sehr die Menschen in der Ukraine auf eine Feuerpause hoffen, vor allem die, die nah an der Front leben.
Kharkiv lebt, auch nach 3 Jahren russischer Angriffe mit Raketen, Drohnen, Bomben. Die Menschen in Kharkiv sind müde, wünschen sich Ruhe und Frieden, sagen sie uns. Doch an einen schnellen Verhandlungserfolg glaubt hier niemand. Jeden Morgen hast du Angst, dass du oder deine Freunde in Gefahr sein könnten. Das kann am Mittag sein, mitten in der Nacht, wenn du dich schlafen legst oder wenn du gerade zur Arbeit gehst. Irgendwo gibt es eine Hoffnung auf Frieden. Ich wünsche mir das sehr. Die Gerechtigkeit muss doch siegen und nicht diejenigen, die uns fertig machen. Ich möchte mich nicht runterziehen lassen von irgendwelchen schlechten politischen Entwicklungen. Ich hoffe auf das Beste. In Kharkiv glauben sie an die Zukunft ihrer Stadt, an ihre Zukunft. Und hier schützen sie diese Zukunft. Für Mutter Olena und Tochter Vika geht es jeden Morgen 6 Meter unter die Erde. Vikas Schule ist unterirdisch, um in Sicherheit lernen zu können. Ohne Fenster, mit Rauschen. Denn frische Luft kommt nur durch Rohre in die Kellerklassen. Wie lange werden ukrainische Kinder ohne Sonnenlicht zur Schule gehen müssen? Ich weiß es nicht, ehrlich nicht. Solange wir keine Sicherheit haben, ist es so besser. Viel besser. Die Kinder können lernen, Wissen erlangen. Denn das Leben geht ja weiter. Parallel zu den ständigen russischen Angriffen. Der Krieg prägt die Kindheit dieser Jungen und Mädchen. Ihre Wahrnehmung der Welt. Ich habe mich schon daran gewöhnt, an die Explosionen, an die zerstörten Häuser. Und wenn ich ins Bett gehe, höre ich immer Explosionen. Die Russen wollen keinen Frieden. Sie wollen nicht, dass alles gut ist. Sie wollen uns unser Land wegnehmen. Sie wollen nicht in Frieden leben. Kharkiv ist nur etwa 30 Kilometer von Russland entfernt. Dass der Unterricht hier trotzdem möglich ist, macht Schulleiterin Larisa Zsolnovac stolz. Vor 2 Monaten haben sie die Räume hier eröffnet, alles liebevoll dekoriert. Doch wovon sie träumt, ist die Wiedereröffnung der alten, richtigen Schule. Das ist meine Hoffnung auf Gerechtigkeit, darauf, dass alles gut wird. Und ich weiß, dass es so wird, weil die Ukraine im Recht ist und unsere Menschen gelitten haben. Und einen Nachbarn, der Kinder und schwangere Frauen tötet oder verletzt, dem kannst du niemals vertrauen. Kharkiv lebt und sehnt sich nach garantierter Sicherheit. Doch sie alle sind nicht sicher. Das machen die massiven russischen Angriffe jetzt am heutigen Abend wieder deutlich.
Die amerikanische Unterstützung für die Ukraine, die hatte US-Präsident Donald Trump ja kurz nach diesem Eklat im Weißen Haus, bei dem er seinem Amtskollegen Zelensky unter anderem Undankbarkeit vorwarf, ja komplett eingefroren. Mittlerweile laufen die so wichtigen Militärlieferungen der USA an die Ukraine zwar wieder, doch wie verlässlich? Spätestens da war den europäischen Partnern klar geworden, dass sie selbst noch viel mehr Verantwortung bei diesem Krieg auf ihrem Kontinent übernehmen müssen, um das Überleben der Ukraine zu garantieren. Vor dem morgigen Ukraine-Gipfel empfing Präsident Emmanuel Macron Selenskyj heute schon vorab. Michael Strempel berichtet.
Fanfaren der französischen Garde républicaine für den ukrainischen Präsidenten. Volodymyr Selenskyj heute Abend zu Gast bei einem seiner momentan wichtigsten Freunde, Emmanuel Macron. Frankreichs Präsident ist zum Anführer der sogenannten Koalition der Willigen geworden, der Länder, die die Ukraine weiter unterstützen wollen, während die amerikanische Unterstützung spürbar schwindet. Zuvor hatte Selenskyj heute in Kiew Soldaten der ukrainischen Nationalgarde für ihre Tapferkeit ausgezeichnet und gemeinsam mit ihnen der gefallenen Kameraden gedacht. Ich danke euch und allen Soldaten. Ruhm der Nationalgarde, Ruhm der Ukraine.
Slava Ukraini!
Anschließend inspizierte Selenskyj das, was sich die Ukraine auch vom morgigen Treffen in Paris dringend wünscht: neue Waffen. In Paris informierte er Macron aber zunächst über den Stand der Verhandlungen mit den USA und Russland. Bittere Zwischenbilanz Selenskyjs? Bislang ist Russland nicht zu einem Waffenstillstand bereit. Das ist ein klares Zeichen. Russland will den Krieg fortsetzen. Macron versprach der Ukraine weitere 2 Milliarden Euro französische Militärhilfe und Russland kann kein Mitspracherecht bei unserer Unterstützung der Ukraine haben und auch nicht die Bedingungen eines dauerhaften Waffenstillstands diktieren. Im Anschluss an die Pressekonferenz stellte sich der ukrainische Präsident in Paris den Fragen ausgewählter europäischer Journalisten, darunter auch Jessie Wellmer, Moderatorin der Tagesthemen.
Tja, und hier jetzt einige Auszüge aus diesem Gespräch.
Herr Präsident, Sie machen ja stets Konzessionen, auch in den letzten Wochen. Und Putin verlangt immer mehr. Also stecken Sie irgendwie in einer Falle und Sie kommen nicht mehr da raus?
Danke. Für uns war es wichtig, dass die Hilfe aus den USA weiterkommt. Für uns ist außerdem wichtig der Austausch von Geheimdienstinformationen. Wir haben die vollständige Waffenruhe unterstützt und wir haben der amerikanischen Seite gesagt, dass die Russen werden dem nicht zustimmen. Es werden Bedingungen sein und diese Bedingungen sind jetzt öffentlich. Wir haben darüber mit der amerikanischen Seite nicht gesprochen, deshalb werden wir die Bedingungen nicht akzeptieren. Sie sind Aggressor und Sie möchten Bedingungen stellen. Das ist Ihr Stil. Das Treffen war zu Ende, dann gab es ein Statement und dann zusätzlich haben die Russen noch ein eigenes Statement vorgestellt. Die Situation hatten wir schon, deshalb sind wir sehr vorsichtig. Wir sind mit 4 Fragen gekommen. Wir haben diese Fragen besprochen, wir haben die Details besprochen. Weiter gehen wir nicht. Erstmal. Aber die Hilfe von den USA bekommen wir weiter und es ist wichtig. Vielleicht wissen nicht alle, was Geheimdienstinformationen sind. Und ich möchte kurz darauf eingehen. Ohne die amerikanischen Geheimdienstinformationen können wir die ballistischen Raketen nicht kontrollieren, die von der Russischen Föderation losgefeuert werden. Und die ballistischen Raketen haben unsere zivile Infrastruktur angegriffen. Schulen, Universitäten, Kirchen, das kennt ihr. Das sind Zehntausende Raketen. Und wir brauchen die Informationen, damit wir unserer Zivilbevölkerung ein Signal geben können, damit sie in den Schutz gehen sollen. Diese Informationen bekommen wir von unseren Partnern. Und das habe ich von Anfang der Vollinvasion gebeten, dass wir den direkten Zugang haben. Wir hatten das nicht, doch wir sind jetzt dankbar dafür, dass wir das haben.
Also wenn Sie jetzt sagen, dass die USA die Narrative vom Kreml übernehmen, dann möchte ich wissen, wie Sie Trump davon überzeugen wollen, dass man Putin nicht trauen kann. Wie soll das geschehen?
Es ist nicht einfach. Dabei meine ich die Narrative. Es geht nicht um Präsident Trump oder einen anderen Staats- oder Regierungschef. Es geht um die russische Desinformation. Wie wir das heute schon besprochen haben, es gibt diese Desinformation, die ist aktiv im globalen Süden, auf dem afrikanischen Kontinent, auch in Europa verbreitete sich die Desinformation. Doch dadurch, dass der Krieg sehr nah ist in Europa, konnte Europa bestimmte Medienplattformen schließen, also die russischen Medienplattformen, oder Europa konnte eben schneller reagieren als die Staaten, die weiter geografisch entfernt sind. Wir müssen gegen Desinformation vorgehen. Doch unter uns, wir müssen Präsident Trump nicht überzeugen, ihm zeigen, was Präsident Putin macht. Er hat genug Dienste, er hat genug Geheimdienste, die ihm ganz genau die Realität zeigen können und zeigen können, wo die russischen Narrative aktiv sind. Wenn er möchte oder sein Umfeld möchte, das sehen möchte und diese Information nutzen möchte, dann haben sie dazu die Fähigkeit. In der Ukraine, wir haben immer unsere Informationen mit unseren europäischen Kollegen geteilt, mit den USA, über Fakes, über Namen, wer wo Geld versteckt hat, welche Wirtschaft wo beeinflusst wird, wie und wen sie kaufen oder bestechen.
Eine weitere Frage. Welche Verbindung ist denn besser?
Bei Trump ist es wichtig, dass europäische Staats- und Regierungschefs mit ihm sprechen, dass der Umfeld um Trump etwas weiter wird, also weiter als es heute ist.
Das ist wichtig, ja. Aber die Verbindung zwischen Trump und Putin oder zwischen Trump und ihn, welche Verbindung ist näher?
Wer ist näher? Ich weiß es nicht. Es ist schwer zu sagen. Ich weiß es wirklich nicht, welches Verhältnis Trump zu Putin hat. Ich weiß nicht, wie viele Gespräche sie geführt haben. Also mein Verhältnis zu Präsident Trump ist nicht so nah, um gut zu verstehen, wie nah Trump und Putin sich sind.
Sie haben ja Deutschland erwähnt. Wir hören, dass das Vereinigte Königreich und Frankreich bereit sind, Bodentruppen zu schicken, um die Waffenruhe zu sichern. Verlangen Sie das auch aus Deutschland? Jetzt haben wir den neuen Kanzler. Eine neue Regierung.
Mit Bundeskanzler Merz haben wir sehr gute Bedingungen. Ich bin dankbar an Olaf und ich finde die Atmosphäre, die entsteht, es geht darum, dass wir zusätzliche 3 Milliarden Euro an Hilfe erhalten und ich danke dem deutschen Team sehr dafür. Und zweitens, ich habe das Gefühl, dass Herr Merz sehr entschlossen ist. Und wenn nicht die Truppen, dann würde ich um weitreichende Waffen bitten, Taurus. Er weiß, dass ich das sehr möchte. Und ich finde, dass dieses Paket uns sehr helfen würde. Wir haben darüber gesprochen, aber die Entscheidung hängt von der deutschen Seite ab.
Aber ich spreche jetzt ja von Bodentruppen aus Deutschland.
Sehr gerne.
Noch nicht.
Wir haben darüber noch nicht gesprochen, weil er offiziell noch nicht im Amt ist.
Also Sie wünschen sich das, sobald er das Amt antritt? Also Friedrich Merz?
Ja.
Alles klar.
Wir schalten jetzt zu Jessie nach Paris. Guten Abend, Jessie.
Hallo.
Das war ja ein längeres Gespräch, fast eine Stunde mit Präsident Zelensky, mit dir und den 3 Kolleginnen und Kollegen. Welchen Eindruck hat er da auf dich gemacht? Hat man da merken können, unter welchem Druck er auch steht?
Es ist ja so ein bisschen so, Optimismus ist mittlerweile sein Job und sein Geschäftsmodell. Und man ahnt auch, wenn er spricht, das Überleben seines Landes hängt eben an seiner Fähigkeit, die Sympathien in Ländern wie Deutschland, Großbritannien, Frankreich eben hochzuhalten, überhaupt zu erhalten. Und ja, wir saßen ihm gegenüber, haben ihn vor und nach dem Interview kurz treffen können. Da ist viel Charmantes, da ist auch viel lächelndes Auge, da ist aber auch viel Dringliches und da ist ganz viel geduldiges Zuhören, Verständnis zeigen, aber auch ganz viel Ungeduldiges. Und man merkt ihm richtig an, zumindest war das mein Eindruck, er versucht die Balance zu finden. Ja? Also zwischen dieser ganzen Dankbarkeit für all die Lieferungen bislang, für all das, was viele Länder auch in Europa für ihn getan haben. Deutschland fällt da immer wieder als großes, gutes Beispiel. Andererseits will er ja auch immer, muss er immer weitere Forderungen stellen, weil das eben das Überleben seines Landes sichert. Und man bekommt auch den Eindruck, es geht um alles für ihn. Er richtet den Appell an Europa, zusammenzustehen, endlich Disziplin zu zeigen. Und er weiß eben auch um all diese Debatten, die ja auch in Deutschland geführt werden, über die Ukraine. Müssen wir wirklich aufrüsten? Braucht die Ukraine noch mehr Waffen? Verteidigt die Ukraine wirklich unsere Sicherheit? All diese Diskussionen werden geführt und das weiß er. Und deswegen ist er immer auf Image-Tournee, so nenne ich es jetzt mal ganz lapidar und ganz flapsig, aber immer unterwegs von Gipfel zu Gipfel und immer zu demonstrieren, es lohnt sich, uns weiter zu unterstützen.
Es steht morgen ja ein Gipfel an. Was würdest du sagen, ganz kurz vielleicht noch, mit welchen Erwartungen geht er da morgen ran?
Er hat, glaube ich, mittlerweile schon viele Gipfel besucht und weiß, dass jeder einzelne wahnsinnig wichtig ist, dieser Morgen allemal. Ich glaube, er hat sich aber auch daran gewöhnt, dass nicht so viel Konkretes um die Ecke kommt am Ende, wie er möglicherweise zu Beginn dieser Zeit erwartet hat. Es war einmal der Appell dabei, wie ich eben schon sagte, an die Europäer, schneller und stärker zu werden. Es war eine Warnung dabei, dass Putin schon bald imstande sei, eine Konfrontation mit dem Westen aufzunehmen. Und es waren eben auch die leuchtenden Augen dabei. Vielleicht hat man es eben in diesem kurzen Ausschnitt auch gesehen, wenn es nämlich um den möglichen zukünftigen Kanzler oder wahrscheinlichen zukünftigen Kanzler Friedrich Merz ging. Und darum, dass er es kaum erwarten könne, so habe ich ihn zumindest verstanden, dass er ins Büro kommt und seine Arbeit aufnimmt, weil das so ein entscheidungsfreudiger Mann sei, weil der eben zu vielem bereit sei, weil er weiß, er wird ihn sehr unterstützen. Und ich habe mich manchmal gefragt, ist das jetzt lustig gemeint, dass er es kaum erwarten kann? Und ich glaube, man muss aber den Eindruck am Ende haben, die Erwartungen sind so groß an Friedrich Merz als Kanzler, das meint er wirklich so, der Zelensky.
Jesse, vielen Dank dafür nach Paris und das ganze Interview mit dem ukrainischen Präsidenten, das zeigen wir da ab 22.50 Uhr direkt im Anschluss hier an die Tagesthemen auf Tagesschau 24. Danke nach Paris. Ja, genauso wie die Menschen in der Ukraine auf ein Ende der Kämpfe hoffen, so wünschen sich auch die allermeisten Bewohner des Gazastreifens, dass möglichst bald die Waffen wieder schweigen. Seit fast anderthalb Jahren erleben sie die immer größere Zerstörung dort. Kurz nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 begann die israelische Armee ja mit Luftschlägen und einer Bodenoffensive dort. Nach einer zweimonatigen Waffenruhe gehen die Kämpfe inzwischen weiter. Nun sind in mehreren Städten im Norden des Gazastreifens Hunderte, teils Tausende Menschen auf die Straße gegangen, um für ein Ende des Krieges zu demonstrieren. Und vermehrt gibt es dabei auch erstmals Sprechchöre gegen die Hamas. Hamas raus, rufen die Demonstranten. Derartige Proteste im Gazastreifen gelten als selten, denn die islamistische Terrororganisation hat abweichende Meinungen, Demonstrationen wie diese bislang immer gewaltsam unterdrückt. Christian Limpert dazu aus unserem Studio in Tel Aviv. Welches Ausmaß haben diese Proteste bislang erreicht und wie groß können die noch werden?
Es gibt keine belastbaren Zahlen, wie viele Menschen da nun demonstrieren, aber belegbar ist, dass es heute an mehreren Orten, auch gestern an mehreren Orten Demonstrationen gab. Was wir sehen, was wirklich neu ist, dass Menschen vor der Kamera, vor Mikrofonen sich gegen die Hamas richten, sie auffordern, den Gazastreifen zu verlassen, die Macht abzugeben. Das haben wir so in den letzten Jahren nicht erlebt. Experten hier sagen, das liegt daran, dass die Hamas natürlich an Rückhalt verloren hat in diesen eineinhalb Jahren Krieg, aber auch an der Verzweiflung der Menschen. Israel hat die Luftangriffe, die Angriffe im Gazastreifen wieder aufgenommen. Netanyahu droht mit weiteren heftigen Militärschlägen. Die Menschen haben Angst, sind verzweifelt. Und Experten sind sich uneinig, ob das nun ein einmaliger Protest ist oder ob sich das wirklich zu einer großen Protestbewegung ausweitet.
Nun ist Protest gegen die Hamas ja extrem gefährlich. Was droht den Demonstranten da?
Bislang gibt es keine Berichte darüber, dass die Hamas hier versucht, Gewalt anzuwenden. Aber es gibt eben dokumentiert Beweise, dass sie das in den letzten Jahren immer wieder getan hat, dass sie Kritiker verhaftet, gefoltert oder gar exekutiert hat. Sie ist aus meiner Sicht nun in einer Zwickmühle. Sie ist unter Druck und muss sich die Frage stellen, ob sie Gewalt anwenden will gegen die eigene Bevölkerung. Das könnte genau das Gegenteil auslösen. Sie hat ja das erklärte Ziel, irgendwie an der Macht zu bleiben im Gazastreifen. Aus meiner Sicht wird die Frage sein, ob diese Bewegung nun so groß wird, dass die Hamas das nicht mehr kontrollieren kann, nicht mehr unterdrücken kann. Für morgen sind neue Proteste angekündigt. Wir müssen abwarten, wie sich das entwickelt.
Christian, vielen Dank für die Informationen nach Tel Aviv. Es ist ein Posten, den nicht mehr viele Menschen in Deutschland auf ihrem Steuerbescheid haben. Für die allermeisten wurde der Solidaritätszuschlag schon vor einigen Jahren abgeschafft. Und so müssen nur noch ungefähr 10% der Bevölkerung, und zwar die mit den obersten Einkommen, ihn überhaupt noch bezahlen. Eingeführt wurde der Soli vor 30 Jahren, um die zusätzlichen Kosten der deutschen Einheit zu finanzieren. Ist die Abgabe also jetzt, 30 Jahre später, überhaupt noch zu rechtfertigen? Darüber haben heute zum wiederholten Mal die obersten deutschen Richter entschieden. Aus Karlsruhe, Christoph Kehlbach.
Andreas Berberich war lange Steuerberater in Aschaffenburg. Er hat vor einigen Jahren selbst gegen den Soli geklagt. Ohne Erfolg. Das heutige Urteil hat er darum mit Spannung erwartet. Dass es den Soli heute immer noch gibt, ärgert ihn.
Wie das beim Staat so oft ist, wenn der was hat, er gibt es so ungern her.
Seit 1990 ist Deutschland wiedervereinigt. Der wirtschaftliche Aufbau Ostdeutschlands ist teuer. Ab 1995 beschließt der Gesetzgeber darum den Soli als sogenannte Ergänzungsabgabe, die zunächst alle traf. Aber seit 2021 werden nur noch rund 10% der privaten Steuerzahler belastet. Entscheidend ist das zu versteuernde Einkommen, also Jahresbruttoeinkommen minus Freibeträge. Ledige zahlen aktuell erst ab rund 73.500 Euro, verheiratete Paare ab knapp 147.000 Euro. Beispiel: Wer ledig ist und im Jahr ein Einkommen von 100.000 Euro zu versteuern hat, zahlt 1.325 Euro Solidaritätszuschlag. Neben den gut verdienenden Privatpersonen werden die meisten Unternehmen weiter vollbelastet und auch Gewinne aus Kapitalanlagen. Florian Tonka und 5 weitere FDP-Politiker haben in Karlsruhe dagegen geklagt. Sie sagen, die Kosten der Einheit seien schon beglichen. Das Bundesverfassungsgericht folgte dem heute nicht. Ein Mehrbedarf für die Wiedervereinigung lasse sich auch heute noch begründen.
Ein im Verfahren vorgelegtes Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass selbst 30 Jahre nach der Wiedervereinigung trotz positiver Entwicklungen noch strukturelle Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland verbleiben.
Mit dem Grundgesetz sei es auch vereinbar, dass nur noch die Spitzenverdiener den Soli zahlen müssen. Aber der Gesetzgeber ist verpflichtet, regelmäßig hinzuschauen. Wenn es offensichtlich keine Kosten der Einheit mehr gäbe, müsse auch der dafür eingeführte Soli wieder gestrichen werden.
Damit sieht man ja auch, das wird enden. Und das ist der Erfolg des heutigen Urteils. Man kann eine Ergänzungsabgabe, auch den Soli, nicht unbefristet erheben.
Erstmal darf der Soli aber bleiben. Doch er muss es nicht unbedingt. Im Saal waren heute auch Vertreter der möglichen künftigen Regierungsparteien, die sich bei den Koalitionsverhandlungen auch darüber noch einigen müssen.
Das ist Rückenwind für unsere Position, dass wir den Solidaritätszuschlag erhoben nur von den oberen 10% beibehalten sollten.
Unsere Position ist klar. Wir wollen, dass der Soli endgültig und vollständig für alle abgeschafft wird. Das muss natürlich alles in den Haushalt eingepasst werden. Aber ich finde, wir sollten auf jeden Fall auch in dieser Legislaturperiode den weiteren Abbaupfad angehen.
Das Urteil schafft also rechtlich Klarheit. Politisch aber ist die Debatte wohl erst eröffnet.
Bleiben wir beim Prinzip der Solidarität. Das führte gerade in der Zeit der Industrialisierung dazu, dass sich Menschen zusammenschlossen. Nicht nur in Gewerkschaften, sondern auch in Genossenschaften. Nach dem Motto, was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Aber während es wie hier im aufkommenden Industriezeitalter für die Arbeiter oft buchstäblich ums Überleben ging, geht es heute vor allem darum, das Leben zu verbessern. Man tut sich zusammen, sammelt Geld ein für die gemeinsamen Interessen und entscheidet dann demokratisch. Inzwischen gehört das Prinzip der Genossenschaften sogar zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO. In Freyung, also mittendrin im Bayerischen Wald, hat sich unsere Reporterin Katharina Heringer mal angeschaut, wie genossenschaftliche Initiativen das Leben in einer Kleinstadt bereichern.
Ohne sie gäbe es keine Sauna in Freyung.
Diese Sauna gehört ja uns allen. Und da dürfen wir uns auch selber mal Beifall klatschen. Gell? Also vielen Dank nochmal.
Ja, alles klar. Danke, servus.
Ohne Menschen wie ihn gäbe es hier im Ort auch keine Brauerei. Und ohne sie würde auch dieses Wirtshaus in der 7000-Einwohner-Stadt weiter leer stehen. Um es zu retten, wollen diese Bürgerinnen und Bürger aus Freyung jetzt eine Genossenschaft gründen. Heute besprechen sie, wie welcher Raum genutzt werden kann. Im Erdgeschoss hätten sie gern einen Saal für Feste.
Vielleicht kann der Raum so bleiben, weil das war quasi der Treffpunkt von der ganzen Stadt, wo größere Veranstaltungen stattgefunden haben.
Und die Orte, die feiern uns einfach. Die brauchen wir wieder.
Im Obergeschoss planen die künftigen Genossen Ateliers und Werkstätten.
Also in dem Bereich könnten ja Läden oder Ähnliches sein. Die werden voneinander profitieren, weil ich gehe rein und suche vielleicht noch irgendwas Keramischen, finde nichts, was mich anspricht und kaufe dann beim Goldschmied.
Ja. Wir haben ja auch das Thema Leerstand, was riesengroß ist, überall. Und das ist ein zentraler Ort, also ein zentrales Gebäude am Freyunger Stockplatz. Das muss mit Leben gefüllt werden und da investiere ich in was viel Größeres. Also, ja, Leben.
Mehrere hunderttausend Euro wird es schätzungsweise kosten, um das marode Gebäude in ein ansehnliches Wirtshaus zu verwandeln. Aber die Gruppe ist zuversichtlich. Schon 70 Leute wollen Genossen werden. Dass eine Genossenschaft funktionieren kann, wissen die Menschen in Freyung. Vor 11 Jahren haben Bürger hier im Ort schon die Brauerei gerettet. Richard Giebes war einer der ersten 5 Genossen, die ihr Geld in die Brauerei gesteckt haben. Mittlerweile sind es 280 Menschen aus der Region. Wer einen Anteil zeichnet, investiert 5000 Euro und zeigt,
dass nämlich Heimat ein Stück Lebensqualität ist und dass jeder mitwirken kann, diese Heimat auch zu erhalten, zu gestalten.
Man soll den Handwerker vor Ort nehmen, man soll regional einkaufen und deshalb auch die Brauerei regional. Da gilt das genauso. Also es kommt bei uns auch gar nicht in Frage, dass wir es woanders kaufen.
Mit dem Geld der Genossen wurden alle Anlagen erneuert. Der Bierabsatz steigt. Und davon haben auch die Genossen was. Sie bekommen den Gewinn ausgeschüttet in Bier. Nur 800 Meter von der Brauerei entfernt, Freyungs jüngstes Genossenschaftsprojekt, eine Saunalandschaft. In der ländlichen Region nahe der tschechischen Grenze gab es bisher im Umkreis von 50 Kilometern keine öffentliche Sauna. Deshalb haben sich die Freyunger mit ihrem Geld eine eigene Sauna-Oase gebaut. Vorstand Peter Sammer hat dafür 2 Jahre lang Genossen geworben.
Uns war es halt wichtig, dass die Genossen, also die Mitglieder unserer Saunagenossenschaft, die Ersten sind, die das Gebäude so sehen.
Über 120 Menschen hat Sammer überzeugt, mehr als 320.000 Euro zu investieren. Der erste Eindruck?
Wir haben ja das auch gern für die Region, da einfach dass bei uns da auch mal sowas entsteht.
Das ist jetzt das Geld ist ja nicht irgendwo, es ist ja nicht wie bei dem Aktiendepot, man kann es fühlen, man geht da rein und man sieht es ja, wir haben ja schon was.
Deshalb sind viele Freyunger sogar in mehreren Genossenschaftsprojekten engagiert. Mit ihrem Engagement haben die Bürgerinnen und Bürger in ihrer Heimatstadt richtig was bewegt. Bestimmt fällt ihnen schon bald das nächste Projekt ein.
Weitere Nachrichten des Tages, Julia, dir jetzt.
US-Präsident Trump macht seine Drohung offenbar wahr und belegt Autoimporte mit Extrazöllen. Vor wenigen Minuten kündigte er an, es werde eine Sonderabgabe von 25% auf alle Autos geben, die nicht in den USA produziert wurden. Auf Pkw-Importe aus der EU erheben die USA bislang einen Zoll von 2,5%. Die EU verlangt ihrerseits für US-Importe 10%. Auch dieser Vorfall beschäftigt gerade die US-Regierung. Die Affäre um den Gruppenchat zu Luftschlägen gegen die Houthi-Miliz im Jemen. Das Magazin The Atlantic hat nun weitere Auszüge aus jenem Chat veröffentlicht, zu dem Chefredakteur Goldberg offenbar versehentlich eingeladen worden war. Daraus geht hervor, dass US-Verteidigungsminister Hegseth etwa 30 Minuten vor dem Angriff Details dazu teilte, beispielsweise den Zeitplan und die Abfolge der Bombardierung. Der Pentagon-Chef hatte das zuvor bestritten. Die polnische Regierung will das Recht auf Asyl vorübergehend einschränken. Präsident Duda unterzeichnete am Abend ein Gesetz, nach dem in Notlagen 60 Tage lang nur legal eingereiste Ausländer einen Asylantrag stellen dürfen. Eine solche Notlage sieht das Land an seiner Ostgrenze zu Belarus. Dort versuchen tausende Flüchtlinge, die stark gesicherte Grenze zu überqueren. Duda rief die Regierung in Warschau auf, die Regelung rasch umzusetzen. Bei schweren Waldbränden sind in Südkorea mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen. Die Feuer haben außerdem zahlreiche Häuser zerstört, darunter den jahrhundertealten Gunsa-Tempel. Seit mehreren Tagen schon lodern die Brände. Zehntausende mussten ihre Häuser verlassen. Es handelt sich um eine der schwersten Waldbrandkatastrophen in der Geschichte Südkoreas.
Das schicke, das angesagte Berlin, das scheint sehr weit weg, wenn man auf die Gropiusstadt schaut. Die Wohntürme am Stadtrand, ganz im Süden von Berlin-Neukölln, wurden einmal als modernes Vorzeigeprojekt geplant, gelten mittlerweile aber als Brennpunkt. Gleichwohl gibt es durchaus Menschen, die hier auf keinen Fall weg wollen. Einer von ihnen ist Louvre47. So nennt er sich, als Rapper. Der Musiker will für den Ort einstehen und für die Community aus dem Block sprechen, wie er mal in einem Interview gesagt hat. Tom Garus und Lilly Klinger stellen den Mann aus der Gropiusstadt vor.
Ich häng auf Häusern bei Johannes Thaler, frag mich, was ist Leben? Jede Zeile, die ich schreibe, löst die Fesseln in meiner Gegend.
Er schlendert hier nicht nur für unsere Kamera durch die Gropiusstadt. Nein, Louvre47 hat trotz Erfolg seine Heimat nie verlassen, die markanten Plattenbauten im Bezirk Neukölln. Und so ist es für ihn gar keine Frage, ob er sein viertes Album im Gemeinschaftshaus Gropiusstadt vorstellen wird, denn schon sein Opa hat als Maurer die Plattenbauten mit aufgebaut.
Bei der Begehung sind wir auf den Saal gestoßen, den ich selber auch nicht kannte. Und dann hat gepasst wie Arsch auf Eimer.
In diesem Saal will der Rapper seine Geschichten erzählen. Sprechen über seine Depressionen, davon, wie er fast Profi-Torwart bei Hertha BSC wurde. Aber scheiterte, die Orientierung verlor, Ärger bekam mit der Polizei, dann Drogen und das alles hier in der Gropiusstadt.
Es gibt definitiv Flecken, an denen du dich schneller verlaufen und verirren kannst als an anderen. Und verschiedene Ausgangssituationen, warum du schneller auf so einen Abweg kommen kannst oder langsamer.
Geht immer mehr, wenn du mich fragst, ab wann's ein guter Tag war. Rauch und häng die ganze Nacht am Handy, wie mein Uber-Fahrer.
Sein neues Album Depression mit Mehrblick ist düster. Er fragt sich in dem Song Genug ist nie genug, was eigentlich passiert, wenn das Glück ausbleibt, obwohl man Erfolg hat.
Ich glaube, dass du dich auf diesem Weg nach Ich will mehr für mich haben auch sehr schnell verlieren kannst, wenn dann mal was klappt und du wirklich irgendwie was in die Hände bekommst, denn was ja auch das Album aufmacht, Genug ist nie genug. Ich habe jetzt nicht Depression, weil ich mir Glück nicht kaufen kann, weißt du? Aber es ist einfach so diese Erkenntnis, dass es auch nicht leichter wird mit so.
Erfolg hat Louvre47, etwa mit dem Kinofilm Sonne und Beton über die Gropiusstadt. Er liefert nicht nur den Titelsong, sondern spielt auch den Bruder des Hauptdarstellers. Und er spricht genauso, wie in seiner Jugend gesprochen wurde.
Ein schöner Sound geworden. Aber wenigstens Sommer. Jetzt nicht mehr nur Beton, sondern Sonne und Beton, ja?
Schon als Louvre47 in der Gropiusstadt aufwächst, gilt sie als Problemviertel. Ist immer wieder in den Schlagzeilen, doch nichts ändere sich, ärgert sich der Rapper.
Millionen werden gestrichen fürs Viertel. So, dafür für einen Bezirk. So, die stehen an Silvester, stehen Politiker vom ausgebrannten Bus und erzählen, alles muss sich ändern. Und drei Monate später kürzen die 20 Millionen. Naja, was denkst du, was passiert? Und dann stehen die in zwei Jahren wieder hier und sagen, wie kann sowas passieren?
Es lohnt sich, einem wie Louvre47 zuzuhören. Seine Musik gibt einen Einblick, wie es ist, in einer Gegend aufzuwachsen, um die meisten anderen einen Bogen machen.
Und jetzt die Wetteraussichten mit Claudia Kleinert.
Ja, Ingo, die nächsten Tage gibt es bei uns ein bisschen mehr Blau am Himmel. Heute blieb es eher trüb. Die Wolken, die reinzogen, die lösten sich nicht so wirklich aus. Am Trend für Siegen sieht man jetzt die nächsten zwei Tage Hochdruckeinfluss. Es wird wärmer. Dann am Wochenende gehen die Temperaturen wieder deutlich runter. Richtig viel regnen wird es dann nicht, aber es wird dann doch eher trüb bleiben. In der Nacht zieht letzter Regen aus dem Südosten ab, dann lockert es von Nordwesten her auf, gibt morgen dann noch so ein paar hochnebelartige, also tiefhängende Wolken, sonst aber zwischendrin immer wieder Sonne. In der Nacht gehen die Temperaturen zurück auf Werte von meist 4 bis minus 1 Grad, 6 Grad am Bodensee und auch im Südosten Bayerns, am Nachmittag 17, 18 Grad den Rhein entlang. Im äußersten Norden und direkt am Alpenrand sind es meist nur 8 bis 11 Grad. Der Freitag bringt viel Sonne, bevor am Abend dann aus Westen dichtere Wolken kommen. Vorher dort, wo die Sonne am längsten scheint, bis 20 Grad. In der Nacht zu Samstag zieht Regen rein. Der wird sich Samstag dann weiter nach Osten verlagern. Und dann lockert es von Nordwesten her wieder auf, wird aber etwas kühler.
Claudia, vielen Dank für diese Aussichten. Soweit die Tagesthemen. Jetzt im Anschluss diskutiert hier im Ersten Sandra Maischberger mit ihren Gästen.
Ja, da treffen unter anderem die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann und der linken Chef Jan van Aken aufeinander.
Morgen begrüßt Sie dann Jesse Wellmer an dieser Stelle. Wir sagen Tschüss.
Tschüss und einen schönen Abend.
Und bleiben Sie zuversichtlich.
Auf jeden Fall.